1. November 2008, Abend um 7 Uhr. Es ist Zeit für den Hackerfunk.
Was ist denn jetzt los?
Systemalarm!
Schnell, zur Abteilung Datenüberwachung!
Datendefekt durch Computervirenbefall. Schadenstatistik wird über Drucker ausgegeben.
Das muss ein Fehler sein. Viren unmöglich.
Unzählige der internen Dateien sind durch Viren gelöscht oder unbrauchbar geworden.
Das darf nicht sein. Das wäre unser Ende.
Schnell die Antivirusprogramme. Schon dabei.
Acht schon.
Was ist denn nun?
Die Programme greifen nicht. Es werden immer mehr Daten vernichtet.
So. Herzlich willkommen zum Hackerfunk Nummer 18. Angekündigt wäre für heute eigentlich das Thema Audio-Klangsynthese gewesen. Aber leider wird da heute nichts daraus. Wir müssen es verschieben, weil mein Talkgast ist leider verhindert und irgendwann hat es passieren müssen, dass in einer Live-Sendung halt so etwas passiert. Ich muss heute ein bisschen improvisieren, ich habe aber ein anderes Thema, nämlich eben weil heute der 1. November ist. Die Älteren unter uns erinnern sich, am 1. November 1983 hat in der Schweiz oftmals ganz einen Haufen Sender, neue Sender gegeben im Äther, im UKW. Nämlich haben die Lokalradios endlich dürfen senden, nachdem Radio 24 lang illegal gesendet hat. Radio Lora ist zwei Wochen später erst auf Sendung gegangen. Warum, das weiss ich nicht. Das habe ich aus der Webseite einfach nicht rausgebracht. Und dann habe ich gedacht, ja, warum machen wir da nicht mal ein Thema von da? Wie man Computer oder wie man dort mal kommuniziert hat, weil Internet, ja, das Internet hat es zwar schon gegeben, also wenn ich jetzt sage, Internet hat es noch nicht gegeben, dann erzähle ich es euch. Aber es war eigentlich so gewesen, dass Internet nur für ein paar wenige Leute wirklich erreichbar war. Hauptsächlich in Universitäten, dort mal. Also das Ganze ist ja auch vor allem aus dem universitären Umfeld. Klar, es ist ursprünglich mal von der amerikanischen Verteidigung, vom Militär aufgebaut worden. Naja, es soll heute aber nicht ums Internet gehen, sondern um ein anderes Netz, das mittlerweile halt ein bisschen verdrängt worden ist im Internet, nämlich ums Fidonet. Was Fidonet genau ist, wie viel das heute noch davon gibt, wie es funktioniert hat und die Geschichte rund ums Fidonet, das hören wir. Ja, also im Hintergrund läuft schon ein bisschen Musik, weil wenn nur einer erzählt, ist das ein bisschen langweilig, dem zuzuhören, und ich will nicht, dass alle einschlafen und nachher irgendwie die grosse Samstagabendshow im Fernsehen oder so verpassen. Aber jetzt hören wir zuerst mal Baseline Research Institute mit dem Stück Ecotrans. Ja, wenn es dann kommt.
Hallo!
und ich bin wieder da. Hallo. Also, eben. Das ist einfach immer irgendwie ein Zeichen mit dem Mikrofon da. Es ist zwar ein geniales Kondensator-Mikrofon, aber irgendwie kommt der Plopschutz einem immer im Weg. Ja, also eben, heute absolut improvisiert. Naja, obwohl es ein bisschen vorbereitet haben wir schon. Nein. Wir reden über das Fidonet. Jetzt, eben, 1983. Hat es zwar schon Computer gegeben, aber mit Vernetzung war da eigentlich noch so ziemlich gar nichts gewesen. Oder fast nichts. Internetzugang ist eigentlich für den Normalbürger unerschwinglich gewesen oder unerreichbar, je nachdem, wie man es will bezeichnen. Es hat aber gleich Datenfernübertragung gegeben, damals schon, nämlich die sogenannten Mailboxen. Eine Mailbox, das ist im Prinzip ein Computer mit einem Modem angeschlossen, wo über die Telefonleitung erreichbar war. Also man konnte eine Kamera anrufen und es klingt dann auch ähnlich wie wenn man einem Faxgerät anrufen, also das Modem pfeift dann und nicht wirklich spannend, wenn man aber selber auch ein Modem hat, dann kann man dem anrufen mit einem Terminalprogramm, sich einloggen mit dem Benutzernamen und Passwort und hat dann auch per Text ein Menü auf den Bildschirm bekommen, wo man können, verschiedene Sachen auswählen konnte. Also man konnte irgendwie Mails schreiben, also Nachrichten. Oder aber auch in Diskussionsforen. Ja, man muss sich das ein bisschen anders vorstellen als heutige Webforen. Klar, natürlich, es geht darum, miteinander zu schwätzen und so. Über irgendein bestimmtes Thema. Oder über alles Mögliche, je nachdem, das kommt dann halt drauf an. Aber es war noch nichts Grafisches und es hat auch, ja, das klingt vielleicht komisch, aber es hat auch keine Werbebanner gehabt, kein Flash und nichts hat zappelt. Es war eigentlich noch relativ beschaulich gewesen, die Bandbreiten damals sind eigentlich auch noch im Bit-Bereich gewesen, also nicht eine Telefonleitung. Kann nicht so viel Daten übertragen wie heutige Standleitungen. Klar, ADSL geht auch über Telefonleitung schlussendlich, aber die Technologie hat es da noch nicht gegeben. Jetzt ist aber das Problem halt mit so einer Mailbox gewesen, dass wenn der eine auf der einen Mailbox etwas geschrieben hat, dann hat er seinen Kollegen auf der anderen Mailbox halt nicht erreicht. Wie die nicht vernetzt waren. Man hat wohl in die einzelnen Mailboxen anrufen und schauen, hat jemand etwas geschrieben, aber ja, das ist irgendwie ein bisschen mühsam. Und so hat sich Tom Jennings, der geheißen, im 1983, 1984 überlegt, wie könnte man das machen, dass wenn jemand in meiner Mailbox etwas schreibt, in einer Diskussionsgruppe, dass das auch bei meinem Kollegen in seiner Mailbox dann erscheint und dort lesbar ist. Und er hat sich eingesetzt, hat Software geschrieben, dort mal auf CPM, wo das möglich gemacht hat. Und das hat dann natürlich nicht, sobald man etwas geschrieben hat, ist das noch nicht gerade in der anderen Mailbox auch auftaucht, sondern der Austausch hat da nur zu bestimmten Zeiten stattgefunden, eben weil ja seine Mailbox eigentlich hat müssen den anderen anrufen und sagen, hallo, ich habe neue Nachrichten, ich schicke die dir jetzt mal, und im Gegenzug hat er dann auch gerade gefragt, hast du Neues, gib mir das. Wie das Ganze organisiert ist und ein bisschen zur Geschichte, erzähle ich dann nach dem nächsten Stück. Jetzt kommt Cromag mit If You Really Want To. We'll be right back.
really want a demo? If you really want a demo? If you really want a demo? If you really want a demo?
Insert your disc. Insert your disc.
C64.
Insert your disc.
ZS.
Amiga. Insert your disc. Insert your disc.
C64.
Insert your disc.
PC.
Well, I don't think they have disc drives anymore.
Demo? If you really want a demo? If you really want a demo? If you really want a demo?
Insert your disc.
Amiga.
Insert your disc.
Atari.
Insert your disc.
C64.
Insert your disc.
ZX Spectrum. Amiga.
Insert your disc.
Atari.
Insert your disc.
C64.
Insert your disc.
PC.
Und wir sind wieder da im Hackerfunk, heute zum Thema Fidonet. Ja, eben, also, die beiden Mailboxen haben dann können Nachrichten austauschen gegenseitig. Und es ist eigentlich nicht lange gegangen, sind dann halt immer mehr und mehr Leute dazugekommen, gefunden haben, hey, sie haben auch eine Mailbox und sie wollen da auch können daran teilnehmen. Und es ist dann halt irgendwann ziemlich schnell unübersichtlich geworden. Und dann haben sich Tom Jennings und ein Kollege, da ist mir der Name jetzt entfallen, den habe ich nicht aufgeschrieben, sich überlegt, ja, wie organisieren wir das? Wir brauchen eine Art ein Routing, dass man weiss, wenn jemand in dieser Mailbox ein Mail schreibt an irgendjemand anderen, nehmen wir es anders in einer anderen Mailbox, wie findet die den Weg? Und sie haben sich dann mal eine Karte von Amerika genommen und haben die angefangen einteilen in verschiedene Regionen. Und haben das Ganze dann eigentlich geografisch ein bisschen organisiert. Und mittlerweile ist es so, dass wo es dann weltweit losgegangen ist, ich glaube in Holland, wenn ich es recht im Kopf habe, ist der erste Node gewesen außerhalb von der Vereinigten Staaten von Amerika. Und sie haben, also die ganze Welt ist eingeteilt in verschiedene Zonen. Ich sage vielleicht am besten zuerst mal, wie so eine Fidonet-Adresse überhaupt aussieht. Also das ist jetzt nicht wie eine heutige E-Mail-Adresse, wie irgendwie Fenty at Hackerfunk, sondern das sind eigentlich nur Zahlen gewesen. Und zwar eine typische Fidonet-Adresse hat so ausgesehen, also 2:301/715.42. Das 2 Doppelpunkt hat Zone angegeben, damit ist im Wesentlichen eigentlich der Kontinent gemeint. Also Zone 1 ist Nordamerika, also USA, Kanada, Mexiko. Zone 2 ist Europa, Zone 3 Ozeanien. Zone 4 Südamerika, 5 ist Afrika und 6 ist dann Asien. Und die einzelnen Zonen, die sind in Regionen unterteilt, also quasi das Land. Wobei, bin nicht ganz sicher, ob das wirklich nach Land ist oder ob es teilweise sogar mehrere Regionen pro Land gegeben hat. Jedenfalls 301 war die Schweiz. Ja, dann kommt der Schrägstrich, nachher kommt der Node. Der Node ist die eigentliche Mailbox. Also 715, das ist die Box, die ich mein Konto hatte und meinen Anschluss als Fidonet. Ich weiß gar nicht mehr, was für eine Box das war. Das könnte irgendeine vom Xari sein, damals. Ich weiß es echt nicht mehr. Das ist schon irgendwie 10 Jahre her, mindestens. Noch länger sogar. Und der Point 42, das war dann wirklich meine Adresse. Üblicherweise war es 0 immer die Mailbox selber. 0 oder das 1. Hey. Und wenn man aber mit einer eigenen Software die Mails geschrieben hat, also geholt hat und quasi offline hat können schreiben auf seinem Computer, Amiga, PC, Atari, was es da halt gegeben hat, hat man dann können offline seine Mails und auch die Diskussionsforen lesen, Antworten schreiben. Und wenn man fertig war, hat man gesagt, so, Leute an. Hat die Mailbox angeläutet, hat das ganze Neue geschickt und geschaut, ob es wieder Neues hat und hin und her. So eigentlich wie die Mailboxen untereinander auch miteinander kommuniziert haben. Weil das Ganze ist offline gegangen, weil es über das Telefonnetz gegangen ist. Und wir erinnern uns, früher da ist Telefonieren schweineteuer gewesen. Man kann es nicht anders sagen. Also, heute hat man einen Tarif für die ganze Schweiz. Und bei einzelnen Anbietern zahlt man sogar so irgendwie ab Abend um 7 oder Abend um 8 gar nichts mehr fürs Telefonieren in der Schweiz. Das Einzige, was wirklich noch teuer ist, hat sich aber auch schon stark bessert, ist Mobiltelefonie. Aber früher beim Festnetz, also Mobiltelefonie, das war eigentlich unerschwinglich gewesen. Es hat wohl das Natel A und das Natel B gegeben und irgendwann Natel C-Netz. Es hat 4 Tarifbereiche gegeben. Der Ortsbereich, also zum Beispiel in Zürich die ganze Stadt. Dann der Nahbereich, das ist von Zürich aus bis auf Bülach, Embrach zum Beispiel gewesen. Die andere Richtung weiss ich jetzt nicht mehr. Dann hat es den Fernbereich 1 gegeben, das ist von Zürich aus zum Beispiel Bern gewesen, und der Fernbereich 2, also weiter in die Westschweiz oder ins Bündnerland. So oder so, also Fernbereich 1 und 2 sind schon ziemlich teuer gewesen. Dazu ist noch gekommen, dass es den Hoch- und den Niedertarif gegeben hat, die PTT, wo damals das Telefonnetz betrieben hat, später hat sie Telekom PTT geheißen, heute ist es Swisscom, hat das dann aber schön Normaltarif und Niedertarif genannt. Und Niedertarif war irgendwie vom 5 bis am 7 und ab 9 bis am Morgen am 7 die ganze Nacht durch. Und entsprechend hat man dann natürlich zu 7 Zeiten möglichst versucht, in die Mailboxen anzuläuten. Das heisst, ab dem 5 sind echt die meisten Mailboxen einfach mal besetzt gewesen, bis am 7. Weil es hat ja nur einen Anschluss gehabt, oder? Und dank Fidonet, also dank dieser Offline-Struktur, nennen wir es mal so, ist es dann möglich gewesen, dass die Mailbox eigentlich weniger oft besetzt war. Ja, dafür haben dann die angerufen, die wollen Programm abladen. Naja. Also der Effekt war wieder gleich gewesen. Und das Abend ab 9 Uhr, da war sowieso nichts mehr zu holen gewesen. Da sind die Mailboxen einfach zu gewesen. Zum Glück hat die Software dann aber von allein immer wieder probiert. Also das Modem hat erkannt, wenn besetzt ist, und hat halt dann irgendwie eine Minute gewartet und wieder frisch angerufen. Und meistens hat man wenn man jetzt nicht Fidonet gemacht hat, eine ganze Liste von Mailboxen gehabt, was halt dann Schritt für Schritt einfach durchprobiert hat. Wo bin ich denn? Blätter. Gut, ja, soweit man zu der regionalen Organisation. Ich würde sagen, ich mache mal wieder ein Stück Musik. Und zwar Buzzer Floppy Disco. Oder auch nicht. Oder doch? Hey, CD-Player. Hey, nochmal. Mein wichtigster Mitarbeiter ist einfach am Schlafen. Echt jetzt? Das regt mich auf. Hallo. Na. Ehrenwort, die Panne, wo man hinschaut. Hallo?
Ja, ich höre dich.
Ah,
deutlich.
Jetzt funktioniert es.
Ja, hast du richtig Ruhe verwünscht.
Ich mache
immer die moderne Technik.
Ja, ich sag's doch. Ich mache zu wenig Radio, so sieht's aus.
Das ist ja traurig.
Hallo, wer haben wir denn am Draht überhaupt?
Da ist der Beat, auch bekannt als Flup.
Hallo.
Oder es geht schließlich um Fidonet. Das Beat Rubichon hat 2-301-820.
820? Kein Punkt hinten dran.
Sorry, nein, kein Punkt drin dran, richtiger Node.
Wow, Bingo, wir haben einen Node-Betreiber am Telefon, das
genau.
Finde ich cool.
Wahrscheinlich der letzte Node, wo die United Fidonets of Switzerland noch haben können als Neuaufnahme nehmen, bevor sie verblasen hat.
Also wie viele Nodes das in der Schweiz noch gibt, weiß ich nicht, aber ich habe vorhin beim Recherchieren festgestellt, dass Europa eigentlich noch am meisten Nodes hat, vor allem in Russland und in der Ukraine.
Das scheint sich noch bewährt zu haben, ja. Nein, ich denke, in der Schweiz, es hat noch vor etwa 5 Jahren Grössenordnung die letzte GV gegeben von den Fidonettlern in der Schweiz. Es gibt jetzt noch so Grössenordnung, einmal pro Jahr ein kleines Treffen, irgendwie bei Lasagnen oder wie auch immer. Also es ist ein ganz kleiner Kreis, der das noch macht. Wobei, in den meisten Fällen schreibt man sich eine E-Mail, du, ich habe ein Problem mit dem Fidonet.
Ja, was liegt näher? Aber das läuft nicht mehr über Telefonleitungen, sondern über das Internet, nehme ich mal an.
Ganz klar. Also es ist natürlich heute noch so, wenn man ein Node wette sein, muss man telefonisch erreichbar sein. Man kommt dann auf die Node-Liste drauf, dass Leute sich direkt anrufen können. Die sogenannte Crash-Mail ist da immer noch Pflicht, wenn man einen Node betreibt. Aber es ist natürlich so, dass eigentlich der ganze Traffic heute über IP läuft.
Also
mit BINC-P als Protokoll ist das eigentlich recht einfach. Es ist das gleiche Protokoll wie früher, nur dass halt einfach IP dazwischen ist. Und daraus auch keine Telefonkosten mehr entstehen.
Also doch alles über das Internet mittlerweile. Halt, weil,
genau.
Über das Internet hat das Fidonet echt ziemlich verdrängt. Und heutzutage, wenn jemand fragt, weißt du, was Fidonet ist, wenn er nicht wirklich dabei war oder es heute noch betreibt, dann schaut er dich noch komisch an. Und, du hast sicher Internet gemeint, oder?
Genau.
Ja gut, jetzt ist es natürlich interessant, wie machst du Fidonet? Wie sieht dein Setup aus?
Gut, wichtig ist natürlich, dass man irgendwie ein Serverli hat. Bei meinem Fall ist das eine Linux-Maschine. Mhm. Es gibt haufenweise Software von mehr oder minder guter Qualität. In meinem Fall ist das jetzt Fidogate, den ich benutze. Der kommuniziert mit dem lokalen Sendmail, er kommuniziert mit dem lokalen INN für die Echos.
Für die Echo-Mails, ja. Gut, das habe ich noch nicht erklärt. Müssen wir vielleicht nachher noch kurz darauf eingehen, was man eigentlich machen kann im Fidonet.
Also es gibt grundsätzlich ja Mails.
Mhm.
Also persönliche Post.
Matrix Mail hat das, glaube ich, mal geheißen.
Ja, einfach.
Irgendwie so. Also einfach Mail von einer Person
zu einer Person zu der anderen. Mhm. Die kann entweder den Weg gehen über die Hierarchie. Also ich schicke es meinem Uplink, der schickt es dann vielleicht seinem Uplink, dann geht es wieder ab zum Empfänger. Beziehungsweise die Alternative ist Crashmail, wo dann Mino direkt mit dem Empfänger die Verbindung aufnimmt und die Mail austauscht.
Ja, richtig. Also ich mag mich erinnern, dass ich mal ein Matrix-Mail geschickt habe auf Singapur. Irgendwo Singapur, ich weiß nicht mehr, um was es genau gegangen ist hier. Und die Antwort ist dann rund eine Woche später gekommen.
Genau.
Also einfach weil der Austausch ja nur in der Nacht stattgefunden hat.
Ja.
Oder? Ich führe das manchmal so als Beispiel an, für wenn mich die User anrufen und sagen, hey, ich habe ein Mail geschickt vor einer Minute und das ist noch nicht angekommen.
Genau.
Also
ich warte
sie mal eine Woche. Ja, Entschuldigung.
Das andere sind die Echos. Es gibt normale Echos, wo man im Prinzip ähnlich wie in einer Newsgroup oder ja, was muss man heute sagen, in einem Forum.
Webforum, ja, oder Mailinglist. Nein, Mailinglist, dann ist eigentlich falsch.
Ja, nein, es geht eher Richtung News, wo man drin postet. Sehr strenge Regeln, also so Realname-Pflicht ist da, keinerlei Werbung ist da, also das ist nach wie vor eigentlich sehr hoch gehalten.
Richtig, ja. Ich glaube, Heise hat ja auch mal eine Mailbox, also Fidonet-Node betrieben und hat dann aber irgendwie nicht dürfen.
Ja.
Es soll aber anscheinend Firmen gegeben haben, also US Robotics zum Beispiel, dem Modemhersteller, die auch eine Mailbox betrieben haben und auch ein Fidonet dran gewesen und das für Support gebraucht haben.
Mhm. Das ist denkbar, ja. Dann gibt es noch File-Echos. Das ist im Prinzip auch so ein Urgestein, wo man kann eine Datei bestellen bzw. eine Liste von Files. sage jetzt einmal in den Echos drin, es hat noch ein Echo, das ist sicher das NET301.
Das ist eben für die Schweiz.
Wo in der Schweiz drin so ungefähr einmal pro Woche bis einmal pro Monat mal ein Posting auftaucht. Es hat einige Gruppen, die im Prinzip jetzt gated sind zwischen dem Internet und dem Fidonet, vor allem im Linux-Bereich. Also man sieht dann schlussendlich wieder die gleichen Postings irgendwo noch jemand anders auftauchen.
Aber jetzt nochmal zu diesen File-Echos. Also da hat man wirklich eine Mails, Dateien bestellen.
Richtig, ja.
Ich habe es im Kopf, dass da einfach halt, dass man etwas hier da hat und dann hat sich das halt weiter. Dann ist das überall halt plötzlich verfügbar gewesen in den Mailboxen und man hat dann einfach quasi die Mailbox können anrufen und sagen, ich würde das runterladen. Ja. So wie heutzutage ein Podcast, wenn man es jetzt so...
Kann man so anschauen. Das Wichtigste dort ist natürlich im Prinzip das Verteilen von der Node-Liste. Die wird nach wie vor einmal wöchentlich aufgestellt und verteilt.
Wie gross ist die heute?
Ui, gute Frage, ein paar Kilo.
Ja, aber es ist auch nicht wirklich viel eigentlich.
Also ich müsste dort mal Ziele zählen, aber das letzte Mal, als ich reingeschaut habe, sind es glaube ich noch etwa 8000 Einträge gewesen. Es dürfte so langsam weniger werden.
Ja, also ich habe mal eine Übersicht gehabt. Habe ich es dann irgendwo aufgeschrieben? Ja, also Mitte 90er Jahre sind es irgendwie so um die 35'000 Notes gewesen.
Ja.
Also weltweit daran teilgenommen haben.
Das dürfte etwa der Peak sein, ja.
Mhm. Ja, Fidonet selber, also habe ich in meiner Mailbox nie gehabt, aber es waren ein paar andere Netze, die ich anodots mal. TrackNet und ein Bahnnet hat es noch gegeben. Jetzt sind vor allem bildlich gekommen, von Eisenbahnen und so. Und das Aminet natürlich, als Amiganer anodots mal.
Gut, zurück zu der Software. Ich benutze eben Fidogate, der im Prinzip den Austausch macht, wo Mails überkommt von einer Sendmail, die umwandelt in Fidomails, wo Newspostings überkommt, die umwandelt in Echos. Das Ganze packt, wird auf ZIP dann in einer spezifischen Verzeichnisstruktur abgeleitet und anschliessend wird es dann vom BinkD an meinen Uplink verteilt. Das ist zurzeit eigentlich so der Hub in der Schweiz, das ist nur alte OS2-Maschine, die noch regelmäßig ihren Dienst versieht und mich mit zwei, drei normalen Echos natürlich versorgt, plus Mail transportiert. Schöner ist, die Software wird eigentlich nicht mehr weiterentwickelt, von dem her, es ist etwas, das funktioniert und alle hoffen, dass es ja nicht kaputt geht.
Dass nicht irgendjemand noch plötzlich ein Sicherheitsloch findet.
Das hat es häufigweise sowieso. Da müssen wir gar nicht drüber diskutieren.
Was für Software gibt es für wenn man jetzt Point will sein? Oder loggt man sich da halt einfach in. Hast du eine Mailbox in dem Sinn, oder wo man sich einloggen kann? Irgendwie sagt es jetzt per Telnet oder noch richtig
Nein,
so
Nein, ich könnte im Grunde genommen Points futtern via Fido. Ich habe aber natürlich auch die Möglichkeit, über die klassischen Internetprotokolle jemandem Zugang zu geben.
Also man könnte bei dir einfach per Mail. Ja, eben, es ist fängt so im allgemeinen Sprachgebrauch. Also man könnte per Internet, E-Mail bei dir Fidonet beziehen.
Genau.
Echo-Mails auch, oder?
Ja.
Das heisst, die Zuordnung in meinem Mail-Programm wäre dann eigentlich wie wenn es eine Mailingliste ist, oder?
Richtig, oder, also das wird dann im Prinzip umgeschrieben, deine SMTP-Mail-Adresse wird umgeschrieben in eine Fido-Mail-Adresse. Ich habe entsprechende Tabellen hinten dran, dass man das auch draußen im Fidonetz wieder der richtige Absender zeigt.
Mhm. Und du hast gesagt, du hast auch einen INN, das heisst, ich kann mit meinem Newsreader.
Richtig.
Braucht es aber wohl einen Zugang. Wenn man jetzt einen Zugang will zum Fidonet, dann kann man sich an dich wenden.
Dann kann man sicher mal bei mir ansaugen. Ich habe auch den einen oder anderen Kontakt. Mhm. Also es lohnt sich sicher heute, wenn man sich mit dieser ganzen Sache noch beschäftigen will, dass man jemanden hat, der einem hilft dabei. Ich kann mich erinnern, ich habe ungefähr 3 Anläufe gemacht mit Fidonet. 2 davon sind kläglich gescheitert, weil ich nicht verstanden habe, wie es funktioniert. Und eigentlich erst im 3. Anlauf habe ich dann zuerst mal mich mit der Philosophie vom Netz auseinandergesetzt, mit den Ideen, mit der Technik, mit der ganzen Terminologie. Die haben natürlich für alles auch ihre Worte, aber es heisst alles ein bisschen anders als in der klassischen Internetwelt.
Heisst alles, funktioniert ein bisschen anders.
Genau.
Ja, du hast vorher auch gesagt, Fidogate, ist das die Software vom Markus Junius, heisst er, glaube ich.
Ui.
Also ich weiss, dass es ein Gateway gegeben hat von Fidonet ins Internet und zurück. Und ich habe das auch einmal benutzt. Einfach mal irgendjemandem, Programmierer von einem Freeware-Spiel geschrieben. Einfach nur zum Ausprobieren, ob es geht. Und dann auch ein nettes Antwort-Mail bekommen. Ja, es funktioniert. Das sage ich ja gut. Er hat sich dann bei mir bedankt, dass quasi. Ah, jetzt wisst ihr endlich, wie ich ins Fidonet schreiben.
Nein, es ist heute so, es hat einen Gateway offen, auch für die Schweiz. Mhm. Der wird von einem noch betrieben. Der ist allerdings sehr restriktiv. Ich als Fidonaut muss ihm sagen, gib mich frei im Internet. Ganz klar, weil in dem Augenblick, wo meine umgeschriebene Fido-Adresse im Internet publik wird, werde ich Spam haben auf dieser Adresse. Mm-hmm. Und darum erzähle ich die jetzt auch niemandem so. Also, wer mir ein Mail über das Fidonet schreiben, der muss selber herausfinden, wie meine Adresse heisst.
Alles klar. Weißt du was, man könnte das off-air dann noch klären, dass ich kann bei mir in die Show Notes rein tun, falls jetzt jemand einen Zugang will, wie er dich kann erreichen kann.
Ja.
Das können wir machen, oder? Gut, ich weiß nicht, ob du das auch miterlebt hast, im 93 hat es anscheinend in Deutschland einen ordentlichen Krach gegeben.
Da bin ich noch nicht dabei gewesen, aber ich habe immer wieder gelesen von dem Krach. Und all die dabei gewesen sind, die reden nicht gerne drüber.
Oh, okay. Also auf Wikipedia ist auch nicht wirklich viel zu erfahren darüber. Also grob war es anscheinend so gewesen, dass gewisse Uplinks gefunden haben, sie wollen Geld für ihre Dienstleistung. Weil ihnen ja auch Kosten entstehen, vor allem weil sie quasi international müssen anrufen.
Logisch.
Und haben dann versucht, es hat dann anderen natürlich nicht gepasst, wie immer, wenn es vorher etwas gratis war und auf einmal kostet es Geld. Also, das ist allerdings ein Fehler, der im Web 2.0 auch immer noch gemacht wird. Ich staune da immer wieder. und haben dann gefunden, ja, so geht es ja nicht. Und das Fidonet soll nicht kommerziell bleiben. Und haben sich dann versucht abzuspalten und haben das Problem gehabt, es gibt nur eine Region, Mhm. Aber plötzlich hat es eine Art wie zwei Netze gegeben. Und ja. Irgendwie hat es anscheinend einen wilden Kampf gegeben um die Leute, die die Notlist schreiben, die Notlist-Keeper. Eigentlich so fast eine Art wie heutzutage eine DNS-Injection, nur dass es halt mehr auf sozialer Ebene abgegangen ist.
Ja, richtig, ja.
Und das Ergebnis war anscheinend, dass jetzt eben eine Region und zwei Netze drauf gegeben hat. Also im Prinzip wie ein IP-Range, der an zwei Orten ist.
Ja.
Und man nicht genau weiss, welchen ist jetzt gemeint. Also doppelte IP-Adresse. Und hat dann auch dazu geführt, dass die, die im einen Netz waren, nicht haben können an die anderen Mails schreiben. Die Echo-Links sind zum Teil auch also es war schier unlösbar gewesen, dass das überhaupt noch klappt, von einem Netz ins andere. Und anscheinend haben dann aber Leute auch versucht, irgendwie über Holland oder über Amerika den Austausch gleich noch herzubringen. Und das ist 15 Jahre her, aber es ist anscheinend ziemlich hässlich gewesen, was da passiert ist.
Ja. Ja. Die Situation haben wir in der Schweiz zum Glück eigentlich nie gehabt. Es war immer sehr beschaulich. Es waren ein paar Dutzend Nodes rum.
Man hat sich eine Art gekannt, oder?
Man hat die Leute untereinander gekannt. Also ich sehe dort auch immer wieder die Leute, die ich auch aus der Lux raus kenne.
Lux ist die Linux User Group Switzerland.
Richtig.
Das sagen wir von Leuten. Da sind ja auch noch andere Leute zu.
Genau. Also von dem her, es ist ein relativ kleiner Kreis. Er ist nochmal stark geschmolzen jetzt in den letzten Jahren. Eigentlich immer dann, wenn wieder einmal Maschinen abgeraucht ist, hat er sich müssen überlegen, tue ich die nochmal aussetzen oder verabschiede ich mich. Ich würde jetzt mal sagen, es ist heute noch vielleicht ein Dutzend Nodes, die aktiv sind, die hören. Wo teilweise auch ein gewisser sozialer Kontakt untereinander ist. Aber es ist jetzt nicht mehr etwas, wo man sich darauf verlassen
würde.
Also jeder gibt seine normale Internet-E-Mail-Adresse an, jeder gibt seine Handynummer an und über den Weg ist er garantiert erreichbar.
Mhm. Eben wie früher war es so, dass man sich wirklich an einer Mailbox anmelden musste. Und wenn jetzt jemand auf Deutsch gesagt, es eigentlich gemacht hat, sich nicht an die Regeln gehalten hat, dann nachher hat, wenn es jetzt ein Point war, dass irgendwie der User sich nicht benommen hat, dann hat der SysOp von dem Node halt gesagt, okay, zack, dir mache ich jetzt den Anschluss dicht. Wenn der Node nicht eingeschritten ist, dann ist irgendwann der Hub gekommen, weiter oben. Und also es hat die ganze Hierarchie halt, oder? Es hat eigentlich eine gute Kontrolle gegeben und das hat auch echt gut funktioniert, weil eben soweit ich weiß, ist der Krach, den sie in Deutschland hatten, haben, der einzige gewesen, überhaupt weltweit je. Der einzige grössere Krach, klar, wo Leute miteinander kommunizieren, da gibt es Missverständnisse und dann gibt es halt mal irgendwie einen Flame War, wobei ich muss wirklich sagen, im FidoNet ist mir das eigentlich auch nie so. Habe ich das auch nie so erlebt wie in Webforen oder in Newsgroups im Internet, wo eine viel grössere Anonymität da ist.
Ja, richtig. Ja. Also die Regeln existieren natürlich auch heute noch, die sind da. Wenn ich einen Node betreibe, muss ich telefonisch erreichbar sein. Mhm. Ich muss mich melden, wenn ich angesprochen werde. Das ist eigentlich immer noch da und das ist dann eigentlich auch üblicherweise der Punkt, wo man Notes oder Listen ausnimmt, wenn sich der einfach jetzt über Woche hinweg nicht mehr gemeldet hat.
Also quasi wie ein Timeout.
Genau.
Kann man annehmen, den gibt es nicht mehr.
Genau. Die Regel von wegen Realname-Pflicht ist natürlich nach wie vor da. Also es gibt im Prinzip keine Anonymität. Die Regel von wegen Werbung, die ist nach wie vor da, knallhart. Also wenn ich ein Werbemail in einer kommerziellen Form ins Fidonet stellen, dann bin ich schlagartig draus. Also, da müssen wir nicht drüber diskutieren.
Also, ja, gut, ich nehme an, irgendeine Verwarnung wird es das erste Mal noch geben, oder?
Ja, ja, aber da wird nicht lang gefackelt.
Also, ein Herr, wie heisst er? MF aus RBZ. Wird keine Freude haben am Fidonet, um sein Swiss-Serb-Steck und seine Stechpalme
genau,
zu verkaufen.
Genau, die wird er nicht los mit drüber.
Okay, gut. Die Sendezeit geht schon bald am Ende entgegen. Ich habe noch ein paar Ankündigungen zu machen. Und ich danke vielmals für den Anruf. Es ist alles ein bisschen drunter und drüber gegangen. die letzten paar Tage und sonst hätte ich dir eigentlich vorher Bescheid gegeben, dass es um das Thema Video
geht. Überhaupt kein Problem.
Ja, nur danke trotzdem vielmals für den Anruf. Sehr nett gewesen, jetzt zu plaudern darüber.
Kein Problem. Ich wünsche dir einen schönen Abend und eine gute Sendung.
Danke. Viel Spass beim Zuhören.
Ja, danke. Tschüss, Bendi.
So, dann machen wir zuerst mal nochmal ein Stück Musik. Starten auf der Liste. Nightbeat mit Frozen Rain. Jetzt geben wir einen Schlusssport. Also, wie gesagt, wenn ihr jetzt Interesse hättet, am Videonet teilzunehmen, die Informationen, wie man zum Anschluss kommt, wie man den Beat kann kontaktieren kann, tue ich in die Shownotes, wie immer, auf der Webseite vom Hackerfunk, nämlich www.hackerfunk.ch. www.hackerfunk.ch. Dort kann man auch, falls man erst eingeschaltet hat, weil man es gepasst hat, die ganze Folge nochmal abladen. Dann wird voraussichtlich morgen oder am Montag online sein. Man kann es auch als Podcast abonnieren. Ja, halt alles, was das Internet so bietet. Und mal schauen, ob man kann, etwas herbringen, dass man die MP3s vom Hackerfunk vielleicht auch als File-Echo zur Verfügung stellen kann. Weiß ich noch nicht. Mal schauen. Ja, also, dann habe ich noch ein paar Mitteilungen, die sind normalerweise eigentlich am Anfang, aber naja, heute haben wir gerade ein bisschen alles auf den Kopf gestellt. Nämlich am 15. November gibt es eine Release-Party zum neuen Ubuntu Linux Release. Also 15. November am Samstag ab 3, glaube ich. In der Zürcher Hochschule der Künste. Link und mehr Informationen dazu auch auf www.hackerfunk.ch, die Shownotes. Dann Ende November, am Samstag, den 29. November, findet in Dornbirn in Österreich, Vorarlberg, der Linux Day statt, das Jahr zum 10. Mal. Symlink, also das andere Projekt, wo ich noch ein bisschen dabei bin, wird auch vor Ort sein, der X-Taran sind dort und ich natürlich, also wenn ich mich im Moment in Person treffe und mir sage, wie gut oder wie schlecht das euch der Hackerfunk gefällt, dort haben die Gelegenheit, um mich zu treffen. Man wird auch können, PGP Keysigning machen, es wird einen Haufen Vorträge geben. Und PGP Keysigning ist ein weiteres Stichwort. Am 12. Dezember, das ist ein Freitag, findet in Zürich im Rahmen eines Lux-Treff eine Keysigning-Party statt. Wie man sich anmeldet und wo's, ab wann es losgeht und wo es stattfindet, tue ich auch alles in die Show Notes. Ist vielleicht am einfachsten, dann ist alles schön an einem Ort. Die nächste Sendung im Dezember findet am Samichlaustag, am 6. Dezember, wie gewohnt, abends am 7. bis am 8. statt. Und ich hoffe mal, dass es dann klappt. Bis jetzt spricht eigentlich nichts dagegen. Das Thema soll dort sein, Green IT, mal wieder. Nämlich haben wir gemerkt, dass wir in der Sendung vom Oktober so viel zu erzählen hatten, dass es locker noch für eine zweite Stunde langt. Wir haben aber nur eine Stunde, also haben wir es halt einfach aufgeteilt. Schaltet also dann wieder ein. Jetzt direkt nach Hackerfunk kommt das Gay Radio, wie es uns gefällt. Schwul-lesbische Infos, Radio vom anderen Ufer. Bis dahin spiele ich jetzt aber noch ein Stück Musik. Was haben wir denn? Trauma Child Genesis mit Zima Q. Ich verabschiede mich schon mal. Danke fürs Zuhören. Hoffe, es hat gleich Spass gemacht zum Zuhören. Obwohl es heute ein bisschen chaotisch zu und her gegangen ist. Wir hören uns. Bis dann. Ciao zusammen.